Guten Morgen. Ja, danke, Bärbel. Aber ich will gar nicht starten, sondern ich möchte das Mikro gleich weitergeben. Ecki, wo bist du? Ich habe Ecki gebeten, einfach ein bisschen zu erzählen von dem, was er mit Gott erlebt hat auf seinem letzten Trip in die Ukraine. Und ich glaube, da sind wir alle gesegnet von, etwas zu hören.
Danke, liebe Katrin. Ich fange vielleicht so an. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Spenden, die war, glaube ich, vor 2 Wochen, wo ihr gespendet habt, und auch für die Gebete, für die Ukraine-Arbeit, die wir haben. Ich war 11 Tage in der Ukraine. Wir haben als Straßenkinder e.V. 7 Kids-Clubs mittlerweile in Kantemir, Odessa, Snamjanka, Saporischschja, Dnipro, Poltawa. In Kharkiv haben wir auch ein bisschen was am Laufen. Und für mich war eigentlich, ich habe auch auf einer Konferenz sprechen dürfen in Dnipro, für mich war das Tollste eigentlich zu sehen, dass die Jugendlichen aus unseren Kids-Clubs, dass sie wirklich on fire sind für Jesus. Also die, da waren 13 Kids von Saporischschja, sind extra angereist auf eine große Jugendkonferenz mit 600 Jugendlichen, die wirklich Feuer und Flamme für Jesus waren. Und das sind, passieren ganz, ganz tolle Dinge im ganzen Land, trotz des Krieges. In Saporischschja haben wir auch einen neuen Kids-Club eingeweiht, eine Kaufimmobilie, 460 Quadratmeter. Die haben wir gekauft für den Kids-Club in Saporischschja. Und ich habe auch, wenn das dann so, also die Tage sind ausgefüllt. Ich bin dann so manchmal so 14 Stunden auf Achse. Und wenn ich die Kids-Clubs besucht habe, dann haben wir immer Gottesdienste. Und da beten wir dann auch für Kranke ganz viel und Heilungsseminare. Also wir hatten diesmal auch wieder 2 Heilungsseminare, wo wir den Leuten beibringen, wie man halt so am besten für Kranken betet, damit auch gute Resultate bei rauskommen. Und das ist ganz toll, weil die Leute, also in Dnipro hatten wir 1 und in Snamjanka hatten wir ein Upgrade-Seminar. Und das Tolle ist, dass die Seminarteilnehmer, wenn sie das verstanden haben, die haben bessere Resultate manchmal, als ich sie habe. Und das finde ich echt toll. Also die haben richtig coole Resultate. Also da wird dann mal so eben ein halbseitig gelähmter Mann geheilt oder Krampfadern verschwinden. Und die eine Frau, die hatte hier alles voll mit Krampfadern, und ich habe erzählt, dass Gott manchmal auch durch Wärme wirkt. Dann hat sie gesagt, da ist aber Kälte da. Und dann hat die wie so kalte Wadenwickel gespürt. Die ganzen Krampfadern waren weg. Und solche Dinge sind passiert. Und mich freut es immer besonders, wenn die Seminarteilnehmer das erleben dürfen. Da war eine Frau auch, die hatte Skoliosis. Die wurde geheilt, und ihr Junge, so ein 7-8-Jähriger, 6 Jahre, war spastisch. Und sie hat ihre Heilung empfangen, für den Jungen haben wir auch gebetet. Sie ist dann raus mit dem Jungen, und dann kam sie zurück, freudenstrahlend, sagt, mein Junge hat zum ersten Mal in seinem Leben richtig gelaufen. Der ist zum ersten Mal richtig gelaufen. Und Dinge, solche Dinge tut Gott dort. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch wahnsinnig viel mehr erzählen. Ja, was einer der Schlüssel ist dazu, ist, dass viele Heilungen, die dann so auftreten, auch durch die Teams, die dann beten, die sind so zu 60% da. Und wenn die Menschen, und ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema, zu der Serie, wenn die Menschen aber sich bei Jesus bedanken und sagen, danke Jesus, dann, ihr kennt alle diese Stelle aus Psalm 50, 23, wer Dank opfert, bahnt einen Weg, und ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und das Heil impliziert ja eben auch Heilung. Und viele Menschen merken das dann, dass sie zu 60% heil geworden sind. Und wenn sie Danke Jesus sagen, nicht Danke Gott, sondern Danke Jesus, dann geht die Heilung oft auf 80%, auf 100% und setzt sich ganz durch. Und da kommen viele, viele Zeugnisse auch. Also mittlerweile darf ich das ja jetzt schon 3-4 Jahre machen. Und vor den Gottesdiensten, wenn ich in der Gemeinde war, wo ich schon mal war, Dann frage ich auch immer, wer beim letzten Mal geheilt worden sind. Und dann stehen immer so 3, 4, 5 oder 8 oder manchmal auch 10 Leute auf und geben ganz kurz ein Zeugnis. Und dann ist es so krass zu sehen, weil es ist eine Sache, wenn ich erzähle, was ich mit Gott erlebe, oder wenn es der Sitznachbar plötzlich sagt, Mensch, letztes Mal habe ich neue Knie bekommen, oder letztes Mal ist mein Rücken gerade geworden, oder mein taubes Ohr wurde geöffnet. Das ist was ganz anderes und das setzt so viel Glauben frei und ist so, ich bin wirklich dankbar, das erleben zu dürfen. Und ja, das wäre es gewesen.
Ich wollte es nicht verschenken, nur auf meinen Platz werfen. Vielen, vielen Dank, Ecki. Es ist so ermutigend, einfach zu hören, was du erlebst, wenn du im Glauben mit Jesus losgehst. Und wisst ihr was, wir haben den gleichen Gott, alle von uns. Und er ist hier heute Morgen. Und ich freue mich auf diesen Morgen. Ich habe Erwartung einfach für das, was Gott unter uns tun möchte. Ja, Olli hat eben gesagt, er weiß nicht, wie wir den 31.10. verbracht haben. Aber ich weiß, was einige von uns gemacht haben. Die waren nämlich hier. Hier, ich habe das gesehen, der ganze Aufbau, das gesamte Foyer war in ein großes Spaßparadies verwandelt. Mit ganz vielen tollen Stationen, wo die Kinder Dinge ausprobieren konnten, Spiele machen konnten, Dinge gewinnen konnten. Und ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei all den Mitarbeitern, die das gemacht haben. Danke für euren Einsatz und danke für die Botschaft, die ihr einfach weitergegeben habt an diesem Tag. Einige von euch werden gerade im Kindergottesdienst sein und das vielleicht später hören. Aber wir wollen echt sagen, ihr seid so klasse und es ist so toll, dass ihr einen Unterschied macht. Ja, mein Sohn war auch da, zusammen mit meinem Mann. Ich war alleine zu Hause mit der Tochter. Und ich glaube, ich war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zu Hause, zu dem Zeitpunkt, wenn alle anderen Halloween feiern. Und ich hatte einfach so eine Gebetszeit, es war wunderschön, herrlich. Und auf einmal klingelt es an der Tür und ich war so, da hatte ich ja was vergessen. Was mache ich denn jetzt? Und ach, da kam so ein Geistesblitz. Es gibt noch so ein paar Süßigkeiten, die keiner haben möchte, die übrig geblieben sind von der letzten Geburtstagsfeier. Die sind ganz frisch noch. Genau, ich bin sie losgeworden. Und ich habe die Kinder gesegnet, die vor der Tür standen. Und ihnen erzählt, was ich heute feiere an dem Tag. Genau. Ja, und für heute Morgen habe ich weniger eine Lehre, eine ausgefeilte Lehre oder eine große Bibelarbeit, sondern einfach einen klaren Eindruck vom Herrn gehabt. Und ich möchte euch kurz so ein bisschen mit reinnehmen, auch so wie ich das persönlich erlebe. Wir werden auf jeden Fall uns das Wort Gottes anschauen. Aber das Thema heute ist ein Thema, wo es nicht in erster Linie um unseren Verstand geht, sondern wo es uns um die Mitte unserer Person geht. Also, mein Mann und ich, wir haben irgendwie einen wilden, einen aufregenden Sommer und auch die Wochen danach hinter uns. Es ist echt eine Menge passiert. Und in dem Ganzen hat Gott uns echt klar zu uns geredet, dass wir einfach Raum machen sollen noch weiter in unserer Familie, dass wir die Tür aufmachen sollen. Und dann hat Gott wirklich so dieses Wunder getan, hat uns einfach ja eine Tochter geschenkt, für die wir so unendlich dankbar sind. Auch einfach, wie Gott sie in unsere Familie gebracht hat, ist total schön. Also unser Herz ist eigentlich voll. Aber gleichzeitig, nicht in erster Linie wegen ihr, sondern gleichzeitig gab es eine Menge Herausforderungen, eine Menge Turbulenzen. Eigentlich mehr, als ich oft so im Schnitt gewöhnt bin. Und in dem Ganzen war Gott so da. Wir haben Gottes Gegenwart, seine Nähe, aber auch sein Eingreifen, sein Wirken, seine Wunder immer und immer und immer wieder erlebt. Und ihr Lieben, mein Herz ist voll davon. Ich könnte jetzt einfach minutenlang Zeugnis geben davon, was Gott gemacht hat. Aber darum geht's heute Morgen nicht. Das ist vielleicht ein anderes Mal. Was ich gemerkt habe, dass in all dem, dass etwas anderes in mir noch mehr aufsteht. Und zwar mitten in Segen, mitten in Dankbarkeit ist etwas, dieser Hunger, nicht nach noch mehr Segen, sondern einfach nach Jesus selbst. nach ihm. Und ich habe so richtig gemerkt, wie der in mir total aufgestiegen und gewachsen ist. Und zu merken, da sind Segnungen und die sind herrlich. Und da ist Gott, das ist toll. Aber mehr eben als all die Geschenke, die kostbar sind, ist dieser Hunger nach seiner Gegenwart, nach seiner Nähe, den Hunger danach, ihn noch mehr zu kennen und wirklich seinen Willen zu tun. Genau, und das ist das Thema auch für heute, Hunger nach Gott zu haben. Und Hunger, damit meine ich jetzt, das ist so ein christliches Wort, das kann man in christlichen Kreisen, wird es manchmal ganz anders benutzt, von daher will ich kurz ein bisschen erklären, was ich damit meine. Hunger nach Gott, das ist ein geistlicher Hunger, ist im Wesentlichen, dass wir bewusst sind, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir ihn brauchen, dass wir ihn total brauchen in allem, was wir tun. Es ist aber auch ein Ausdruck unserer Erwartung, dass da noch viel, viel mehr ist als all das, was wir kennen und all das, was wir gesehen und erlebt haben. Und Hunger ist ein Zeichen von Gesundheit. Genauso wie es im Physischen so ist, rein körperlich, ist Hunger ein Zeichen von Gesundheit. Ich habe gerade ein 4 Monate altes Baby im Haus und dieses kleine Mädchen, das tickt wie ein Uhrwerk. Alle 4 Stunden danach kannst du die Uhr stellen, gibt es echt Alarm, wenn ich keine Flasche parat habe. Und hin und wieder gibt es diesen Moment, wo sie diese Marke überschläft. Und ganz ehrlich, dann geht mein Alarm schon hoch. Und ich renne hin und gucke, ob sie noch lebt. Weil, genau, und sie tut es. Und der Herr schenkt Gnade. Und vielleicht wird es jetzt nachts auch ein bisschen länger. Das ist doch auch gut. Aber wenn sie nicht nach 4 Stunden sich meldet, dann ist es gut zu gucken, was ist denn da los? Das ist ein Zeichen, dass es ihr gut geht. Das ist ein Zeichen, dass sie gesund ist. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Dein geistlicher Hunger, wir haben eben gesagt, Hunger ist dieses Bewusstsein, ich brauche Gott. Ich bin abhängig von ihm und ich habe Sehnsucht nach seiner Nähe, Sehnsucht danach, ihn zu kennen. Wenn du das in dir wahrnimmst, dann ist es ein Zeichen für deine geistliche Gesundheit. Und andersrum, wenn wir das nicht haben, dann sollte es uns wachrütteln und uns zeigen, du bist nicht ganz gesund. Komm wieder in geistliche Gesundheit hinein. Also es ist immer etwas, an dem ich mich selbst auch messe und an dem du dich selbst messen kannst. Geistlicher Hunger, und das ist das total Schöne im Wort Gottes, ist immer auch verbunden mit Sättigung. Geistlicher Hunger ist nicht ein Endziel. Ich bin hungrig, ich habe zu wenig. Gratulation, du bist angekommen. Nein, natürlich nicht. Sondern dieser Hunger, in dem Moment, wo wir ihn haben, ist er schon ein Teil der Antwort. Nämlich das, wonach wir hungern. Es geht immer zusammen. In Matthäus 5, Vers 6, da heißt es, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Und das findet ihr in vielen anderen Stellen, dass es immer zusammengeht, dass der Hunger mit der Erfüllung, nämlich mit dem Kennen Gottes, mit dem Erleben seiner Gegenwart, dass es total einhergeht. Und der letzte Punkt, bevor wir ein bisschen ins Wort gehen, ist im Menschlichen, im Physischen, werden wir hungriger, wenn wir eine Pause machen, weniger essen. Wenn wir frühstücken und dann lässt du ein paar Stunden Pause, dann merkst du irgendwann gegen Mittag, jetzt baut es sich auf und du hast richtig Lust auf Mittagessen. Und wenn du so ein Typ bist, der irgendwie dieses Intervallfasten macht, dann kannst du es vielleicht länger. Ich habe mittags Kohldampf. Und wenn ich nichts zu essen kriege, dann könnte ich hangry werden. Ja? Also ich brauche was. Genau. Und so ist es im Physischen. Im Geistlichen ist es ein bisschen anders. Im Geistlichen kriegen wir noch mehr Hunger, indem wir mehr essen. Im Geistlichen, und das ist doch eigentlich die beste Nachricht für Genießer. Ja? Es ist besser als im Physischen. Du wirst noch mehr hungrig, indem du isst. Und mit Essen meine ich, indem du Zeit mit Gott hast. Ihm begegnest, ihn erlebst. Und das macht Hunger nach mehr. Also das ist wunderbar. Und jetzt möchte ich euch in eine Bibelstelle mit reinnehmen, in Offenbarung 3, die für mich total, die immer wieder zu meinem Herzen redet, wenn es um Hunger nach Gott, um Hunger nach Jesus geht. Und es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und wir sind in Offenbarung 3 ab Vers 14, 14 bis 22. Das ist unsere Haupttextstelle für heute. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also das ist eine Botschaft an eine Gemeinde, die der Geist Gottes transportiert. Und er spricht diese Gemeinde an und sagt, so, ihr seid keine Katastrophe, aber ihr brennt auch nicht für den Herrn. Und ihr seid genau in der Mitte. Und das ist das Schlimme. Und interessant ist, es ist so interessant bei diesen Sendschreiben, wenn wir verstehen, wie Gott mit den Menschen redet, weil er redet immer konkret in ihre Situation rein. Und Laodicea lag so, dass ihre Wasserversorgung, dass sie von einem benachbarten Ort kam, wo es heiße Quellen gab. Aber da dieses Wasser einen ganzen Weg hatte, um erstmal bis nach Laodicea zu kommen, war ihr Wasser, was aus ihrer Wasserleitung kam, lauwarm. Die wussten genau, was Gott meint. Und was ist lauwarmes Wasser? Also richtig warmes Wasser ist voll schön, wenn man ein warmes Bad haben möchte. Richtig kaltes Wasser ist toll, wenn man Erfrischung braucht. Aber wer braucht ein lauwarmes Bad? Ja? Und sie wussten genau, was gemeint war. Und Jesus sagt ziemlich, ziemlich deutlich, nicht fatalistisch im Sinne von, ich bin durch mit euch, hier gibt es keine Hoffnung, sonst gäbe es nämlich den Teil 2 von diesem Sendschreiben gar nicht. Ja? Aber er sagt ihnen deutlich, hier ist ein Problem. Lau sein ist ein Problem. Denn lau sein ist dieser Punkt, wo man eigentlich sich selbst betrügt und denkt, naja, ich bin ja nicht kalt, aber auch nicht warm eben. Und man merkt nicht, in was für einem Zustand man ist. Und Jesus macht es sehr, sehr klar hier in Vers 17. Er sagt, du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Du denkst, du hast so viel. Und auch wieder hier, Gott spricht rein zu einer Gemeinde, die an einem Ort wohnt, der wirklich sehr reich ist. Laodicea war eine reiche Stadt, eine wohlhabende Stadt mit viel Handel. Und dem ging es wirklich gut, den Leuten dort. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, ihr denkt, das, was ihr im Physischen habt, euer Wohlergehen, ihr habt diesen Reichtum auch geistlich. Aber du merkst gar nicht, dass es nicht so ist. Weil in echt bist du arm, du bist entblößt und du bist blind. 3 Punkte. Arm, in der Reihenfolge blind, nackt, entblößt. Jesus sagt, dir fehlt das Wichtigste. Du siehst das Wesentliche überhaupt nicht. Du nimmst selbst deinen eigenen Zustand nicht wahr. Und du bist entblößt. Es war ein Zeichen von Schande, von Demütigem, von öffentlich gedemütigt sein. Also ist schon ganz schön krass. Aber wir würden es heute nicht anschauen, wenn es nicht eine so tolle Botschaft ist. Wir lesen weiter. Ab Vers 18 und 19. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Also Jesus bleibt hier nicht stehen und sagt, ist gelaufen. Sondern Jesus' Herz ist, hier möchte ich wirken. Und jetzt sagt Jesus 3 Punkte zu dieser Gemeinde, die arm ist, die blind ist und die gedemütigt ist, in Schande ist und es aber nicht merkt. Und als erstes sagt er, kaufe Gold von mir im Feuer geläutert. Er lädt diese Gemeinde ein, das von ihm zu bekommen, was Ewigkeitswert hat. Den wahren Reichtum. Das, was niemand wegnehmen kann. Das, was nie verloren geht. Und er lädt sie ein, sagt, ich will echtes Leben geben. Ich möchte das ewige Leben geben, Leben in Fülle. Ich möchte die Liebe geben, die alles andere übertrifft. Ich möchte den Frieden geben, der über den Verstand hinausgeht. Ich möchte in alle Bereiche, ich möchte deine Seele sättigen, so wie niemand anderes es kann. Und er knüpft an ihre Erfahrung von irdischem Reichtum und sagt, es gibt einen himmlischen Reichtum. Und den biete ich dir an. Wenn du den hast, dann hast du das Wesentliche. Und dafür musst du komm, kaufen umsonst, komm und empfangen, aber sagen, ich brauche es wirklich und ich gebe mein Altes dafür ab. Und so lädt Jesus ein. Aber er lädt auch noch weiter ein. Er lädt ein, weiße Kleider zu bekommen. Und auch hier in Laodicea wurde eher dunkle Kleidung produziert. Die war bekannt für Textilien, aber für dunkle Textilien. Und er sagt, nein, ich habe weiße Kleider. Und weiße Kleider stehen eben dafür, dass er uns ein neues Wesen schenkt, dass er uns Heiligung, Gerechtigkeit schenkt und dass er uns in einen Lebensstil von Heiligung hineinführt. Und Gott schenkt einfach diesen Status der Gerechtigkeit und diese Kraft zur Veränderung. Und er lädt ein und sagt, das habe ich für dich. Und dann sagt er, und benutze Augensalbe, damit du sehen kannst, damit du wirklich sehen kannst. Und auch hier, sogar dieser Ort war bekannt für medizinische Schulen, und besonders auch für Augensalbe, die produziert wurde. Das ist doch irgendwie krass, ne? Also die Leute wissen, wovon Gott redet. Und er sagt, ihr braucht es. Ihr seid nicht diejenigen, die das nur geben, sondern ihr braucht es selber. Dann siehst du, wer du wirklich bist. Du siehst, wie sehr du mich brauchst. Du siehst aber auch, wer ich wirklich bin. Du fängst an, mich zu erkennen. Und das ist das, wozu Jesus einlädt, in seiner Güte, in seiner Gnade. Und er sagt, alle, die ich liebe, die überführe oder die weise ich zurück und züchtige sie, oder anderes Wort, ich erziehe sie. Das heißt, Jesus hat hier keine Lust zu korrigieren und zu sagen, das war's, sondern er lädt ein in Veränderung. Er sagt, ich sag dir das, aber ich lade dich ein, anders zu leben. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz noch dazu. So sei nun eifrig und tue Buße. Dieses Wort sei eifrig heißt auch so viel, sei brennend. Und es ging gerade um dieses Laue, ja? Und Jesus sagt ihm, sei brennend. Sei innerlich brennend mit Leidenschaft. Begehre das, was ich dir sage, ernsthaft. Mach es voll. Und die Zeitform auch ist eine kontinuierliche. Die ist also in der Gegenwart und geht weiter. Also er lädt nicht zu einem einmaligen kurzen Gebet ein, sondern er lädt ein, in eine Haltung hineinzukommen, in eine Haltung des Begehrens. Und dann sagt er, tue Buße. Das ist eine abgeschlossene Handlung, eine andere Zeitform. Es ist getan. Wenn wir das tun, dann wissen wir, dass Gott es annimmt. Wenn wir sagen, ja, ich kehre um, dass er sagt, ja, ich vergebe und es ist vergessen. Und so dazu lädt Jesus ein, diese Gemeinde. Und ihr Lieben, jetzt kommt so das Finale und wo es hingeht. Und das ist das, was mich total berührt. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich mit zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ihr Lieben, der Grund, warum dieses Thema hungrig nach Gott zu sein so wichtig ist, ist der, dass dieser Hunger, dass er eben uns bereit macht, wahrzunehmen, dass Jesus da ist, dass er an der Tür steht und dass er klopft. Hunger verbindet sich ganz automatisch immer wieder mit Glauben in unserem Herzen. Und dann nehmen wir wahr, Moment mal, Jesus steht an der Tür und klopft. Und ich glaube, Jesus steht sowieso dort. Er wird nicht in alle Ewigkeit dort stehen. Wir haben jetzt dieses Zeitfenster hier auf der Erde, uns für ihn zu entscheiden. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Aber er steht da und klopft. Und so interessant ist eben, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Und ich glaube, dass das, was der Text bis hierhin gebracht hat, dass es die Vorbereitung dafür ist, ihn wahrzunehmen, seine Stimme zu hören. Ich glaube, wenn wir nicht hungrig sind, dann steht er da und klopft und wir merken es nicht. Und er ist da und er hat Sehnsucht danach, uns zu begegnen. Aber wenn wir hungrig sind, dann hören wir. Dann nehmen wir wahr, sind wir sensibel. Und dieser Hunger verbindet sich mit Glauben. Ja, diesem Gott begegne ich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Sensibilität in unserem Herzen entwickeln, dass wir sie kultivieren, dass wir lernen, da drin zu leben, immer wieder da drin zu sein. Weil es leicht ist, damit Gott zu begegnen, weil es leicht ist, mit Jesus zusammenzukommen, weil es die Tür öffnet und den Weg ebnet. Und ihr Lieben, das finden wir immer und immer wieder im Wort Gottes. Ich schlage einmal ganz kurz, blätter ich rüber zu Johannes. Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten, dem größten Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Es ist wieder so, Jesus sagt, ich habe etwas zu geben. Aber wer kriegt es? Nicht automatisch alle, die da sind, sondern der, der Durst hat, der diese Sehnsucht hat. Und es gibt im Geistlichen diesen Hunger und diesen Durst nach ihm. Und wenn wir tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus hinein wollen, wenn wir seinen Geist mehr erleben wollen, wenn wir ihm mehr begegnen wollen, brauchen wir diesen Hunger und diese Sehnsucht nach ihm, die er uns auch schenkt und die er in jeden von uns schon hineingelegt hat. Aber wir dürfen dem nachgeben, dem Raum geben. Und dann geht es hier weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus spricht von einem Wasser, von seinem Geist, den er gibt, aber der eben nur da ist für die Durstigen. Und so sehen wir immer wieder im Wort Gottes, wie wichtig es ist, dass wir diese Sehnsucht nach ihm haben. Und jetzt, ich blätter zurück zur Offenbarung, wo wir gerade waren. Und das ist so schön. Es führt in die Begegnung mit Jesus. Jesus steht an der Tür, er klopft, nicht um zu sagen nur, ich bin jetzt hier King. Er ist Herr und König unseres Lebens. Aber er möchte hineinkommen und Gemeinschaft mit uns haben. Und das Wort, was hier benutzt wird, es handelt von dem Hauptmahl des Tages, wo die Familie zusammenkommt mit Zeit und zusammensitzt, redet, genießt. Und das ist das, was Jesus mit dir und mit mir tun möchte. Durch seinen Geist uns immer wieder genau dahin führen, an diesen Punkt der tiefen, wunderschönen Gemeinschaft. Und das wird so betont, dass es hier heißt, und er, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Also nur für den Fall, dass wir irgendwie was an dieser Gemeinschaft verpassen, wird es nochmal so betont. Er will diese Gemeinschaft mit uns haben. Er mit uns und wir mit ihm. Und das ist das, wozu wir eingeladen sind, in dieser Fülle zu leben und immer, immer tiefer in diese Fülle hineinzugehen. Und ich glaube, dass diejenigen, die Selbstzufriedenheit, Selbstgenügsamkeit, Selbstgerechtigkeit, so wie sie hier in Laodicea der Fall war, wie diese Menschen, die das überwinden, zu denen sagt der Geist Gottes, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also da ist Eigentlich ist der Lohn die Gemeinschaft. Aber es gibt noch mehr als diese Gemeinschaft mit ihm. Es gibt Autorität. Es gibt Kraft, die er in unserem Leben entfalten möchte. Und die Frage ist, ob wir hinhören. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ihr Lieben, ich glaube, dass einfach der Herr uns ruft, in unserem Leben ganz viel Raum zu machen, nach ihm zu hungern und nach ihm zu dürsten. Und wann immer ich das in meinem Leben gemacht habe, er hat mich nie enttäuscht. Er ist mir echt oft anders begegnet, als ich mir das vorgestellt habe oder als ich es ihm sozusagen vorher vielleicht auch nahegelegt habe. Ja? Und wenn ich nur gehungert habe nach einem Effekt oder nach einem Gefühl, dann bin ich durchaus enttäuscht worden. Aber wenn ich gehungert und mich ausgestreckt habe nach ihm als Person, bin ich nie in meinem ganzen Leben enttäuscht worden. Und ich habe es als Kind erlebt, wie er mir begegnet ist. Und zwar auf der Weise, wie ich ihn als Kind erleben kann. Ich habe erlebt, wie er in mein Leben hineingekommen ist mit einer Liebe, die mich so bewegt hat, dass sie auch sofort etwas verändert hat. Nämlich, dass ich angefangen habe, für andere Kinder zu beten. Und ich habe das erlebt, wie schön es war, auch wenn wir einander gedient haben als Kinder in der Gegenwart Gottes. Und als Kinder haben wir das teilweise Stunden gemacht, was wirklich nicht normal ist für kleine Grundschulkinder mit 7 oder 8 oder 9. Aber ich habe das erlebt, in dem Moment, wo ich mich ausgestreckt habe nach ihm, ist er gekommen und er hat mich bewegt. Er hat mir etwas gegeben, was ich vorher nicht kannte. Und es hat sich vermehrt in dem, wenn wir füreinander gebetet haben, wenn wir einander gesegnet haben. Wir haben einfach sein Wirken, seine Gegenwart erlebt. Ich habe sein Wirken als Jugendliche erlebt. Ich habe einfach erlebt, wie er mich auch in diese tiefe Buße reingeführt hat, von der wir gerade gelesen haben, wo ich einfach gemerkt habe, wie sehr ich immer wieder ohne ihn lebe. Oder wie ich doch so selbstgenügsam bin und denke, naja, ich habe doch ganz schön viel und eigentlich bin ich doch ganz gut. Und er hat mich so in Buße darüber reingeführt, als Teenager, als Jugendliche. Und ist mir so tief begegnet. Und er ist mir begegnet auch auf einer emotionalen Ebene, in einer Tiefe, wie ich gar nicht gedacht habe, dass es möglich ist, dass Gott uns anspricht. Wo du merkst, dass deine innersten Wünsche, deine innersten Gefühle, all das bewegt sind von ihm. Und ausgefüllt sind von ihm. Wenn du zu diesem Punkt kommst, weiß ich nicht, als 16, 17, 18-Jährige, es gibt keinen schöneren Punkt, als keinen schöneren Ort, als diesen Fleck Boden, auf dem ich gerade liege, in seiner Gegenwart. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich brauche nichts mehr. Ihr Lieben, das ist auch nicht normal, vielleicht für 16-Jährige. Ja? Aber das ist, was die Gegenwart Gottes macht. Sie kommt rein. Und sie definiert uns. Ich habe echt erlebt, wie Gott mir gezeigt hat, wer ich eigentlich bin, mir Identität gegeben hat und ziemlich viele komische Bilder weggenommen hat. Und vor allem auch erlebt, wie er Menschenfurcht wegnimmt. Und wie ich gerade in dem Alter, wo alle lieber angepasst sind, wie ich ein Zeuge Jesu sein kann, wie ich zu ihm stehen kann und sagen kann, das ist mein Gott, ich liebe ihn. Willst du ihn auch kennenlernen? Und ich habe das genauso als Erwachsene immer und immer wieder erlebt. Ich habe erlebt, wie einfach Gott gewirkt hat, wie sein Geist mich berührt hat. Manchmal so unbemerkt von außen, dass nichts passiert, keiner würde es merken. Manchmal total auch sichtbar oder physisch. Einfach mit einer Kraft, die durch mich fließt, die wie Strom fließt. Mit einer Hitze, die kommt und die mein Inneres bewegt. Ich habe es manchmal erlebt, dass er einfach so mit Kraft auf mich gekommen ist und dann so eine Schwere kam. Und es war so, als wenn was ganz, ganz Schweres auf mich draufdrückte, aber wunderschön, wunderschön. Ich glaube, dass es so ein Geschmack von seiner Herrlichkeit ist. Und all diese Begegnungen haben immer etwas bewirkt. Sie führen immer zu ihm als Person hin. Gehen dahin, dass er uns reinigt, dass er meine Motive reinigt. Mir zeigt, wo ich vielleicht das Richtige mache, aber aus falschen Motiven oder wo ich voll auf dem Holzweg bin. Es führt immer dahin, dass mehr Glauben in mir freigesetzt wird, dass ich ihn erwarte und dass seine Kraft mehr und mehr in meinem Leben wirkt. Und ich habe das bei ganz vielen anderen erlebt. Ich habe so oft das Vorrecht gehabt, so in der ersten Reihe zu sitzen, wenn ich sehe, wie andere berührt werden von Gott. Ich habe das gerade auch bei jungen Leuten erlebt. Immer wieder bei Kindern und Teenagern und Jugendlichen. Zum Beispiel, die gar nicht gerne reden. Die gar nicht reden am liebsten. Oder nur flüstern oder wie auch immer. Und berührt werden von Gott. Und auf einmal haben sie eine Stimme. Können sich ausdrücken. Können reden. Ich hab viele erlebt, die so beschäftigt mit sich selbst waren, dass sie sich niemals um andere drehen konnten. Und die solche Berührung mit Gott haben und verwandelt sind. Und ihr Lieben, mein Ziel heute ist, uns Hunger zu machen, dass wir uns ausstrecken danach. Und dass wir wieder Raum machen in unserem Leben für Sehnsucht nach ihm. Ich möchte zum Abschluss mit euch Psalm 63 lesen. Und das ist ein Psalm von David, der uns zeigt, wie man einen Lebensstil von Hunger und von Sehnsucht leben kann. Das ist nicht nur ein Moment, den er beschreibt, sondern er beschreibt sein Leben hier. Und ich finde das ganz gut, weil manchmal haben wir so komische Gedanken, wie das alles aussehen muss. Und ich finde, das zeigt so sehr, wie es aussehen kann. Wir lesen ihn einfach. Und ich habe ihn heute euch mitgebracht. Entschuldigung an den Beamer-Dienst. Ich habe ihn nicht mit in eine Schlachter, sondern jetzt in Elberfelder mitgebracht. Aber ich glaube, wir haben entweder Schlachter oder Luther an der Wand und alles ist gut. Genau. Ein Psalm Davids, von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Viele Übersetzungen sagen, nach dir suche ich ernstlich oder ich suche dich schon früh am Morgen, also mit Dringlichkeit. Es dürstet nach dir, meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. David sagt, das ist mein Zustand, ich brauche dich. Und ihr Lieben, während ich das jetzt lese, lass es doch einfach zu, mach doch diesen Psalm zu deinem Gebet jetzt. Weil ich glaube, dass das ist, wie wir alle gemacht sind. Wir alle sind zu Gott hin gemacht. Wir alle sind nicht glücklich ohne ihn. Und David erkennt es und drückt es aus und sagt, Gott, ich brauche dich, ich suche dich. Es ist so, als wenn ich nichts zu trinken habe, wenn ich dich nicht erlebe. Und weil das so ist, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. David sagt, weil ich Sehnsucht habe, mache ich mich auf und ich suche dich. Und das Heiligtum ist nicht ein Ort, ein physischer, sondern es ist ein geistlicher Ort, den David benennt. Und das Heiligtum, wenn du mit Jesus lebst, ist in dir. Du bist das Heiligtum Gottes und du kannst ihm in deinem Herzen begegnen. Und du konzentrierst dich darauf, sagst, Gott, ich brauche dich, ich will dir begegnen. Ich komme zu dir und ich will deine Herrlichkeit sehen, deine Macht. Und jetzt kommt dieser Satz, denn deine Gnade ist besser als Leben. Denn immer wenn ich dorthin komme, immer wenn ich dir dort begegne, empfange ich mehr, als ich sonst im ganzen Leben finden könnte. Ihr Lieben, dieser Punkt, den müssen wir alle kennen, jeder von uns. Ich wünsche mir das. Dass wenn wir angepiekst sind, dass das aus uns rauskommt, dass wir sagen, seine Gnade, ihm zu begegnen, ihn zu kennen, ist besser als alles andere. Meine Lippen werden dich rühmen. Und jetzt beschreibt David seinen Lebensstil. So werde ich dich preisen während meines Lebens. Oder die anderen Übersetzungen sagen, mein ganzes Leben lang. Und meine Hände in deinem Namen aufheben. Also David sagt und beschreibt das, was wir auch schon gehört haben. Er naht sich Gott immer und immer wieder. Und er sagt, ich habe einen Lebensstil von Preis. Ich preise dich. Meine Lippen ehren dich. Und meine Hände erhebe ich zu dir. Ich strecke mich aus nach dir. Ich rühme dich und ich strecke mich aus. Und ich erhebe dich. Und dann sagt er, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Ich weiß, dieses Bild redet vielleicht nicht so zu den meisten von uns so intensiv wie damals zu den Menschen. Setz das ein, was dich kulinarisch sättigt, ja? Ich weiß, wir werden hier sehr unterschiedliche Sachen drin haben. Aber setz das ein. Sag, meine Seele wird satt von dir, wie von den allerbesten Speisen, die ich mir vorstellen kann. Entschuldigung, ich muss kurz eine Sache sagen. Ich war einmal in Kasachstan. Und wir waren eingeladen zu so einem ehrenvollen Essen. Und ich wurde dem Direktor von einer Schule gegenübergesetzt. Und was gab es zum Essen? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, es gab diese Pferdewurst. Pferdewurst war so wie so eine ganz dicke Salami und wurde dann in so dicke Scheiben geschnitten. Also bestimmt 4-5 Zentimeter dick. Und es war wie so ein Klumpen Fleisch. Ich habe das Stück bekommen, was vielleicht hier gemeint ist, wie von Mark und Fett. Mein Stück war komplett gelb. Es hatte gar kein rotes Fleisch, es hatte nur Fett. Und zwar gelbes, aus meiner Sicht ranziges Fett. Und es war das Ehrenstück. Ich saß so davor und dachte, was mache ich nur damit? Und dann hat unsere Übersetzerin den Direktor und seine Crew ein bisschen abgelenkt. Und ich habe diese Gunst dieses Momentes genutzt und habe dieses Stück wieder auf den großen Teller gelegt, wo alle anderen Stücken drauf waren, und habe mir schnell ein anderes genommen. Da war ein bisschen Rot mit dabei, also auch ein bisschen Fleisch. Und dieses Stück habe ich dann bearbeitet und gegessen. Und das andere Stück lag keine 5 Sekunden da. Da guckte der Korrektor drauf und sofort reingespießt mit seiner Gabel und es auf seinen Teller geholt. Und ich dachte, ja, jetzt wird seine Seele gesättigt wie von Fett und Mark. Genau. Also setze das ein, was du brauchst. Aber du kommst zu dem Punkt, wo du satt wirst, wo deine Seele satt wirst. Wo du merkst, ich habe alles, was ich brauche. Und da ist David. Und er sagt, das passiert immer wieder. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund dich loben. Also wieder, hier kommt Lob und sogar Jubel rein. Das ist sein Lifestyle. Nicht einmal, sondern immer wieder. Und jetzt kommt dieses Wenn. Ich gedenke auf meinem Lager, wenn ich deiner gedenke, Entschuldigung, das war das wichtigste Wort, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Und David beschreibt, ich denke an dich. Ich bin mit meinem Herzen bei dir. Und ich wache nachts auf, um weiter über dich nachzudenken und mich an dir zu erfreuen. Und nicht nur darüber nachdenke, sondern auch darüber, denn du bist mir zur Hilfe geworden. Du bist meine Rettung geworden. Und David fängt an und denkt darüber nach und noch mehr darüber nach. Und ich glaube, desto mehr man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man, wie viel Gott rettet. Und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Es gibt diesen Punkt der Geborgenheit. Dort bin ich sicher. Dort bin ich zu Hause. Und das ist dieser Lebensstil, in den Gott uns einlädt. Kommt ihr schon nach oben? Und wir wollen uns einfach jetzt noch einen Moment nehmen, und einfach unsere Seele zu diesem Gott erheben. Und ich möchte dich einladen, einfach zu überlegen, wo bist du reich? Wo denkst du, du bist reich? Und du bist es vielleicht gar nicht. Ich will dir nichts wegnehmen, was du wirklich hast. Bitte versteh das. Und ich will dir auch nicht eine Unzufriedenheit einreden, weil Hunger ist nicht im Kern Unzufriedenheit, sondern es ist dieser Türöffner zu der Gegenwart Gottes. Es ist eigentlich dieser Glaubensschritt, ihn wirklich zu erkennen und ihn zu ergreifen. Und ich habe vor einigen Jahren mal einen Beitrag von Rick Warren gehört. Und er hat erzählt, dass in Australien, dass diese große Wirtschaftsdepression in den 30er Jahren hat das Land, wie auch alle anderen Länder, hart getroffen. Und dort litten extrem viele Leute richtig an Hunger, physisch. Und da gab es dann eine Gruppe Leute, die hat so eine bestimmte Pflanze genommen, so Sporenwebel von so bestimmten Farnpflanzen, und hat daraus Porridge gekocht. Sah aus wie Porridge, hat geschmeckt wie Porridge. Die Leute waren richtig satt, nachdem sie es gegessen haben. Das Ding ist nur, es sind es sind richtig viele Menschen verhungert mit einem satten Bauch, weil es einfach null Nährwert hatte und sogar irgendwie noch irgendwelche chemischen Reaktionen, die nicht so gut waren. Und ihr Lieben, das ist der Punkt bei uns. wenn du heute Morgen hier bist und denkst, das klingt alles gut, aber ich fühle das gar nicht in mir. Du bist mit Hunger nach Gott geschaffen worden. Und wenn du ihn nicht hast, dann hast du ihn mit was anderem gefüllt. Und ich möchte uns heute Morgen jetzt einladen, dass wir, während das Team schon anfängt zu spielen und vielleicht auch einfach in ein Anbetungslied reingeht, dass du Gott dein Reichtum schenkst und sagst, ich will diesen Hunger nicht mit was ausfüllen, was gar nicht sättigt, sondern ich möchte Raum machen für diesen Hunger, der mich zu dir hinzieht. Und das ist was, das ist einfach eine Einladung. Das kann jeder von uns machen. Und wir können es immer und immer wieder machen. Es gibt genügend Bereiche in unserem Leben, wo wir noch mehr einfach ihm begegnen können, wo wir noch mehr nach ihm hungern dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute wirklich uns begegnen möchte. Aber ich möchte dich einladen jetzt in diesem Lied. Wir können jetzt zusammen einfach, wir stehen auf und ihr leitet uns. Und du darfst das mitsingen, aber du darfst dich auch einfach zu jedem Moment einfach abkoppeln. Und jetzt Jesus ganz neu sagen, ich habe das hier, ich habe meine Sehnsucht mit anderen Dingen gefüllt. Es müssen keine schlimmen Dinge sein, vielleicht sind es Dinge, die Gott nicht gefallen, aber auf jeden Fall haben sie diesen Platz eingenommen. Und ich möchte dich einladen, das einfach jetzt in diesem nächsten Lied zu tun und dann mit dieser, einfach dich ihm neu auszuliefern. Und er berührt dich, dieser Hunger öffnet diese Türen. Der Hunger lässt dich wahrnehmen, dass er da ist. Dass er direkt vor dir steht, dass er jetzt Gemeinschaft mit dir haben möchte. Ja, Herr, wir danken dir, dass du neu die Sehnsucht nach dir in unseren Herzen wächst, dass du uns wach küsst, dass wir wie diese Jungfrauen sind, die dich wirklich erwarten und die wach sind. Dafür danke ich dir, dass du dein Werk tust. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unter uns wirkst, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns füllst mit dem, wovon Jesus gesprochen hat, diesem lebendigen Wasser, was du selbst bist. Immer und immer wieder. Wir wollen nicht den Fehler machen, zu sagen, wir hatten das schon mal, sondern wir danken dir, dass du uns immer und immer und immer wieder begegnest und immer und wieder neu füllst. Und wir wollen dir sagen, als Gemeinde, und wenn du das dich auch betrifft, darfst du es ihm selber sagen, dass wir bedürftig sind nach mehr von dir. Und wir danken dir, dass du dieses Gebet so gerne hörst. Wir danken dir, dass du schon da stehst, dass du schon an der Tür bist, um einzuziehen. Und so sagen wir dir, zieh ein in unserem Leben, zieh ein. Zieh ein, König der Herrlichkeit. Zieh ein, lieber treuer Freund. Zieh ein. Und führe uns tiefer in die Gemeinschaft mit dir. Führ uns in die Erfüllung. Führ uns in die Kraft, in die Ausrüstung. Und führ uns in mehr Dienst für dich. Ja. Und bevor wir jetzt den Gottesdienst schließen, möchte ich einfach noch einladen, dass wenn du merkst, du brauchst heute einfach noch so einen Segen. Du hast gemerkt, dass neuer Hunger in dir aufgestanden ist und vielleicht hast du das, wovon ich geredet habe, selber noch nie erlebt. Ich möchte dich einladen, dass du einfach nach vorne kommst. Wir dienen dir gerne. Wir sind nur dieser kurze Punkt, wo eine Berührung stattfindet. Das Eigentliche kommt vom Herrn. Aber es kann so ein Glaubensschritt sein, einfach sich aufzumachen. Wenn du merkst, du hast es voll, dir geht's gut und du bist auf deinem Platz, kannst dich auch einfach mal rübernehmen zu deinem Nachbarn und sagen, komm, segnest du mich einfach oder darf ich dich segnen? Weil all das vermehrt sich immer, wenn wir füreinander beten. Also kannst du gerne noch dir diesen Moment nehmen und es einfach genießen. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, wenn du nicht mit ihm lebst und ihn kennenlernen möchtest oder wenn du ein Heilungswunder brauchst, bist du natürlich auch recht herzlich eingeladen, einfach nach vorne zu kommen. Ich möchte das Gebetsteam einladen, dass ihr euch einfach hier positioniert.